Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Heute im Interview ist Andreas Gerstacker. Er hat alte und neuere Geschichte und Politikwissenschaft in Erlangen studiert. Später hat er seine Dissertation am Lehrstuhl für alte Geschichte in Leipzig verfasst über die Haltung vorkonstantinischer Kirchenväter zum Heeresdienst von Christen, wofür er auch den Tobias-Beck-Preis erhielt. Sie sind nun seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für alte Geschichte in Hamburg. Und sie haben ein Buch geschrieben, Was an Weihnachten geschah, über die Historizität von Weihnachten. Und deshalb sind sie ein wahrer Experte, was die Historizität von Weihnachten angeht und heute bei uns im Interview. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Gerstacker, Sie sind ja Geschichtswissenschaftler. Wie wird denn ganz grundsätzlich in den Geschichtswissenschaften gearbeitet, vielleicht auch im Unterschied zu den Naturwissenschaften?
Das ist eine gute Frage. Erlauben Sie mir vorher noch eine kurze Vorbemerkung. Ich arbeite in Hamburg, da gibt es zwei Universitäten. An der Helmut-Schmidt-Universität, das ist die kleinere von beiden, das ist die Universität der Bundeswehr. Also wenn Sie sagen Universität Hamburg, dann fühlen sich die Kollegen von der Landesuniversität vermutlich auf die Füße getreten, weil ich für die nicht arbeite. Okay, wie arbeiten Geschichtswissenschaftler? Vielleicht auch gerade im Unterschied zu Naturwissenschaftlern, das ist immer wieder eine Frage, die oft kommt bei diesen Themen. Zum einen Geschichtswissenschaftler rekonstruieren, manchmal konstruieren wir auch vergangenes Geschehen aus erhaltenen Quellen. Ich habe Ihnen mal eine Definition von Quelle mitgebracht, weil ich das für so wichtig halte. Und zwar schreibt Rosemarie Günther in einer sehr bekannten Einführung in die alte Geschichte: Als Quelle kann alles bezeichnet werden, was aus der Zeit X und über die Zeit X erhalten geblieben ist und geeignet ist, eine historische Aussage zu machen. Aus dieser Definition ist zu folgern, dass Quellengattungen unterschieden werden müssen und dass die Fragestellung erst die Quelle zur Quelle macht. Das heißt, wir berufen uns und beziehen uns auf Dinge, die wir aus der Epoche, die wir untersuchen, noch erhalten haben. Das können materielle Grundlagen sein, archäologische Befunde, aber auch jede Art von Schrift im weitesten Sinn. Klaus Meister schreibt alles von der Wandkritzelei bis zu den großen Werken der Dichtkunst, Philosophie und Geschichtsschreibung. Und das ist die entscheidende Grundlage, mit der wir arbeiten. Sonst wüssten wir gerade als Althistoriker über die Antike eigentlich gar nichts. Das ist der erste wichtige Punkt. Und dann arbeiten wir im Bild gesprochen vielleicht wie Richter bei Gericht. Das heißt, wir verwerten Zeugenaussagen, wir arbeiten mit Beweisen oder Indizien, um ein zwar einmaliges und vergangenes Geschehen zu konstruieren oder zu rekonstruieren. Wir können dieses Geschehen nicht wiederholen. Anders als Naturwissenschaftler können wir Geschichte im Labor nicht nachspielen. 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Und wenn wir unter immer den gleichen Bedingungen, die immer gleichen Ergebnisse gewinnen, Regeln aufstellen. Das geht nicht. Geschichte ist einmalig, unwiederholbar und ist vergangen. Wir können uns dem nur annähern, indem wir mit Quellen arbeiten und diese Quellen, also Zeugen, Beweise, Indizien auswerten und interpretieren. Und das müssen wir machen, weil alle unsere Quellen immer interpretationsbedürftig sind. Das heißt, wir können nie reproduzieren. Wir können uns dem Ganzen nur annähern und gerade an Wahrscheinlichkeit und Plausibilität abwägen. Wir kommen aber mit den Modellen, die wir entwerfen, dem historischen Geschehen immer nur nahe. Wir kommen nie und gerade für lange vergangene Epochen wie die Antike, wir kommen nie ganz und gar dorthin. Darum hat das immer auch einen konstruktiven Zug in die Modelle, die wir erarbeiten.
Mich würde gleich im Anschluss interessieren, wenn Sie gesagt haben, dass Sie vor allem eben mit Quellen arbeiten und auch Quelle definiert haben. Wie wird dann letztendlich geprüft, welchen historischen Wert eine Quelle hat?
Also das hängt immer und zunächst sehr stark von der Art der Quelle ab. Frau Günther hat davon geschrieben, dass man Quellengattungen unterscheiden muss. Das ist ein ganz entscheidender Zug, weil verschiedene Arten von Quellen verschieden bearbeitet werden müssen, verschieden interpretiert werden müssen. Das kennen Sie vielleicht auch als Theologin oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Literaturwissenschaft oder ähnliche Dinge studieren. Auch verschiedene Arten von Literatur muss ich verschieden bearbeiten. Ich kann nicht Telefonbücher lesen wie poetische Werke und andersrum. Was wir zum Beispiel unterscheiden können, sind literarische Texte. Das heißt Geschichtsschreibung, Biografie, philosophische Traktate, Theaterstücke, Romane, Dichtungen und anderes von dokumentarischen Texten. Das sind in der Regel Privatbriefe, Rechnungen, Materiallisten, Urkunden, Verzeichnisse und Ähnliches, die oft in Form von Papyri oder Inschriften erhalten geblieben sind. Wir können davon unterscheiden materielle Befunde, Grabungsbefunde, das heißt alles, was die Archäologen finden von Architektur, über Tonscherben, über Ausrüstung von Soldaten und ähnlichen Dingen. Das ist jeweils verschieden zu behandeln. Und dann können wir unterscheiden zwischen Quellen, die wir in den Bereich Überrest und in den Bereich Tradition einsortieren. Überreste sind nicht intentionale und ungeformte Überlieferungen, also eine Rechnung oder ein Privatbrief, wo ein römischer Soldat seine Mutter fragt, ich bin in Britannien, da ist es nass und kalt, bitte schick mir warme Wollstrümpfe. Das ist jetzt nicht geschrieben worden, um überliefert zu werden und ein bestimmtes Geschichtsbild zu formen. Und Tradition ist intentionale und geformte Überlieferung. Im Einzelnen ist die Einordnung abhängig von der Fragestellung. Aber das ist eine sehr hilfreiche Unterscheidung. Oder wir unterscheiden primäre, unmittelbare Quellen und sekundäre, mittelbare Quellen. Das heißt Quellen, die aus der Zeit und den Umständen an sich stammen, die darin behandelt werden, die eine Art erste Aufarbeitung des Stoffes darstellen, die sind primär und unmittelbar. Oder Quellen, die aus späterer Zeit stammen, wo schon der antike Autor selbst Quellen benutzt hat. Idealerweise unmittelbare Quellen, aber auch nicht immer. Und damit selbst nur sekundär etwas beitragen kann. Und mit diesen verschiedenen Eingruppierungen versuche ich mir ein Bild von meinen Quellen zu machen. Wenn ich literarische Quellen bearbeite, und das Lukas-Evangelium ist eine literarische Quelle, dann nähere ich mich denen zunächst von außen an, indem ich bestimmte Fragen an sie stelle. Ich lehre in meinem Pro-Seminaren immer 5W-Fragen. Man kann die auch noch etwas vermehren und differenzieren, aber 5 ist praktisch, weil das meine Studis an den Notruf erinnert und den kann man sich gut merken. Wir fragen also, wer hat einen Text geschrieben? Wir fragen nach dem Autor, wenn möglich, den zu ergründen. Wann wurde er geschrieben? Die Zeit der Abfassung. Wo? Den Ort der Abfassung. Wie? Gattung, Methode, Arbeitsweise. Und warum? Die Absicht, die Intention, das Ziel der Quelle. Mit diesen Fragen versuche ich zu klären, was ein antiker Text leisten will und was nicht, was er leisten kann und was nicht und was ich als fragestellender Historiker von diesem Text erwarten kann und wo ich auch fehlgehen würde, wenn ich die falschen Fragen an diesen Text stelle. Und dann wende ich den Blick von außen quasi nach innen und frage nach der inneren Kohärenz der Erzählung, des Textes, der inhaltlichen Abhandlung, der Argumentation, nach der Übereinstimmung mit anderen Quellen zu demselben oder zumindest ähnlichen Sachverhalten und nach der Übereinstimmung mit mehr oder weniger sicherem Wissen wieder aus anderen Quellen oder aus natürlich quellenbasierten historischen Modellen über die Zeit, den Ort, die Kultur, die Gesellschaft, die in der Quelle behandelt wird und versuche damit einen Abgleich der Inhalte herzustellen. Im Inneren nach Fragen der Kohärenz und nach außen im Vergleich mit anderen Quellen. Und auf die Art und Weise versuche ich mich einer Quelle anzunähern und zumindest grundlegend festzuhalten, wie der Ertrag dessen, was ich da finde, zu bewerten ist. Und dann muss ich mir aber auch nochmal, auch wenn ich eine Quelle im Grundsatz für verlässlich halte oder für problematisch halte, jede Geschichte im Einzelnen anschauen und die auf die Waage legen. Aber das ist der erste Zugang. Erst von außen und dann von innen.
Sie haben ja gerade bezüglich der Quelle auch von unterschiedlichen Quellengattungen gesprochen. Jetzt ist es so, dass für einige vielleicht die Weihnachtsgeschichte selber ein bisschen wie ein Märchen anmutet. Es beginnt ja auch mit, es begab sich aber zu der Zeit oder so, wie es eben an Weihnachten in den Kirchen gelesen wird. Wie kann denn grundsätzlich festgestellt werden, dass es sich eben bei der Weihnachtsgeschichte um keine Märchenerzählung handelt?
Begab sich aber zu der Zeit, etwas wörtlicher, es ereignete sich in jenen Tagen, ist definitiv nicht gleichbedeutend mit es war einmal, wie die Märchen beginnen. Das ist ein erster ganz wichtiger Punkt. Lukas schreibt eben, es geschah in jenen Tagen, Demonstrativpronomen, in jenen Tagen, die Frage ist in welchen Tagen, und verweist zurück auf Lukas 1,5. Es geschah aber in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Und macht quasi eine Verknüpfung mit einem zeitlichen Bezugspunkt etwa ein Kapitel weiter vorne. Märchen wollen eine weitestmöglich unbestimmte Zeitangabe bieten. Also es war einmal irgendwann ganz weit weg, wir wissen nicht wann, oder A long time ago in a galaxy far, far away. Das ist Star Wars. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das ist ganz unbestimmt. Lukas macht das Gegenteil mit diesem Vers. Verweist zurück auf einen ganz spezifischen chronologischen Referenzpunkt. Nämlich die Herrschaft des Herodes, des Königs von Judäa. Mit größter Wahrscheinlichkeit Herodes der Große, König von Judäa 37 bis 4 vor Christus. Und er datiert damit in gut antiker Weise ein Geschehen nach der Herrschaft einer politisch wichtigen Figur, eines Königs, eines Kaisers, eines anderen Machthabers. Das heißt, er will gerade festlegen, das ist dann und dort geschehen und nicht unbestimmt irgendwann. Und auch in Vers 2 die Nennung des Augustus und noch mehr des Quirinius dienen genau dazu, nämlich einer zeitlichen und räumlichen Einordnung. Das ist das Gegenteil von irgendwo, irgendwie und irgendwann an der Stelle. Das ist ganz wichtig. Ähnlich macht das auch Matthäus übrigens, der in Kapitel 2, Vers 1 schreibt, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes. Auch der verankert das mit dieser Angabe des Herrschers an einem konkreten Punkt in der Geschichte. Und in 2,22 schreibt er dann anschließend, als er, Josef, aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes und so weiter. Auch die Nennung des Archelaus datiert das Geschehen auf einen Zeitraum von 4 vor bis 6 nach Christus, als Archelaus Fürst, nicht König von Judäa war. Also da, das ist gerade nicht dieses Märchenhafte irgendwann, irgendwo. Das sind spezifische zeitliche Angaben, die das Ganze in Raum und Zeit im Dann und Dort verankern wollen.
Wir werden jetzt später noch über den konkreten historischen Zeitpunkt sprechen, aber mich würde noch interessieren, als erste der W-Fragen haben Sie den Autor benannt und jetzt ist ja der Autor, auf den wir uns hier beziehen, Lukas. Ist denn Lukas selber, hat er sich selber als Historiker verstanden, ja oder nein? Und wie ist da seine Quelle zu bewerten?
Im antiken Verständnis, und das ist das hier entscheidende Verständnis in meinen Augen, kann man Lukas als Biografen für das Evangelium und Historiker für die Apostelgeschichte einordnen. Definitiv. Beides, Biografie wie in Geschichtsschreibung, bezieht sich auf vergangenes Geschehen, aber nach antiken Maßstäben in unterschiedlicher Weise. Aber es ist beides bemüht, das eine mehr erzählend, die Geschichtsschreibung, antikes Geschehen zu erhellen, das andere, also vergangenes Geschehen, die Biografie möchte vergangene Persönlichkeiten vorstellen. Dafür, dass das so ist, spricht in meinen Augen zum einen sehr deutlich die Bucheinleitung, das Proemium, das ist Lukas 1, 1 bis 4, wo er wie andere antike Biografen, andere antike Geschichtsschreiber auch, wenn auch deutlich kürzer und knapper, das muss man konstatieren, vier Punkte aufmacht. Und zwar, wenn Sie den Text vor Augen haben, er schreibt, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht, eine Diägesis zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, die uns das überliefert haben, die es von Anfang an gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet worden bist. Er macht hier ganz für antike Biografen und Historiker typischerweise vier Punkte auf, die sich immer wieder finden bei Autoren wie Thukydides, Polybios, Josephus und anderen, wenn auch dort, wie gesagt, deutlich ausführlicher und auch etwas langatmiger. Er spricht über die Bedeutung des Gegenstandes und gibt damit auch Grund und Recht an, sich damit zu beschäftigen. Er vergeudet Tinte und Pergament und die Zeit der Leser, wenn das nicht wichtig ist, worüber er schreibt. Er gibt Rechenschaft ab über die Quelle und die Methode, mit der er arbeitet. Er befragt Augenzeugen. Er geht den Dingen von Anfang an sorgfältig nach. Akribos, der Begriff taucht auch bei anderen Autoren auf, die Akribäer. Die Akribie. Er gibt Auskunft über die Form der Darstellung, es in guter Ordnung aufzuschreiben. Auch das, diese gute Ordnung, die Taxis, ist ein Begriff, der bei Josephus auftaucht, bei Polybios auftaucht. Und er gibt über den Zweck der Darstellung Auskunft, das ist, damit du, Theophilus, unterrichtet wirst. Er hat einen didaktischen Zweck. Auch das machen diese Autoren eigentlich alle. Die sagen, warum sie schreiben, mit welchem Ziel. Und allein damit ordnet er sich in dieses durchaus breite und vielfältige Spektrum antiker Biografie und Geschichtsschreibung ein. Und diese Einleitung gilt für beide Bücher des Werkes, Evangelium und Apostelgeschichte. Zum Zweiten spricht er für die literarische Form der beiden Werke, die im Fall des Evangeliums eben sehr ähnlich dem ist, was wir aus den anderen antiken Biografien kennen, während die Apostelgeschichte sehr stark dem ähnelt, was wir aus dem Bereich der Geschichtsschreibung kennen. Und dafür sprechen zum Dritten häufige Bezugnahmen, gerade bei Lukas als einzigem neutestamentlichen Autor eines Evangeliums, auf die Weltgeschichte seiner Zeit. Das heißt, Weltgeschichte heißt römische Geschichte, durch die er das Geschehen, das er erzählt, in einem größeren historischen Rahmen verankern möchte. Man kann mindestens oder man kann 8 von diesen Bezugspunkten festhalten. Das ist Lukas 2.1, das Dogma des Augustus, das Edikt und der Zensus und Quirinus. Das ist Lukas 3.1, wo er das Auftreten Johannes des Täufers datiert nach dem Kaiser Tiberius, dem judäischen Gouverneur Pontius Pilatus, dem Fürsten Herodes Antipas von Galiläa, dem Fürsten Philippos von Iturea und Trachonitis, dem Fürsten Lysanias von Abilene und den Hohenpriestern Hannas und Kaiphas in Jerusalem. Also ganz viele Bezugspunkte in die Welt der Politik, in die Umwelt. Dann Lukas 3.19 folgende, die Gefangennahme des Johannes des Täufers durch Herodes Antipas. Lukas 13.1, die Ermordung von galiläischen Pilgern durch Pontius Pilatus. Apostelgeschichte 4.6, Petrus und Johannes werden vom Hohen Rat verhört unter Hannas und Kaiphas und den Söhnen des Kaiphas, Johannes und Alexander. In 35.6 wird auf 2 Erhebungen hingewiesen, in Judäa und eine unter Theudas, die andere unter Judas, dem Galiläer, in den Tagen einer Schätzung, der Schätzung sogar. In 11.28 eine Hungersnot unter Kaiser Claudius und in 18.2 die Ausweisung von Juden aus Rom unter Kaiser Claudius. Also ganz viele Verknüpfungspunkte mit der Weltgeschichte der Zeit. Von diesen 8 Verknüpfungen sind 6 komplett unproblematisch, nur 2 stellen den Geschichtswissenschaftler wie mich vor offene Fragen und Probleme. Das ist Lukas 2 und das ist Apostelgeschichte 5 mit der Erhebung des Theudas und des Judas. Alle anderen sind unproblematisch. Zeigen also nicht nur die Absicht des Lukas an, sondern auch, dass er das, was er macht, an diesen Punkten zumindest in der Regel sehr gut macht. Das würde er nicht machen, wenn er einen Roman schreiben wollte. Diese Verknüpfungen in die Weltgeschichte, in die römische Geschichte.
Jetzt war viel von antiker Geschichtsschreibung die Rede. Hat denn Geschichtsschreibung in der damaligen Zeit anders funktioniert als heute?
Ja und nein. Also jein. Ganz dezidiert jein. Zum einen ja, anders. Geschichtsschreibung und Biografie und die Weihnachtsgeschichte steht in einer antiken Biografie, folgen bei aller Vielfalt innerhalb dieser Gattungen zum Teil anderen Regeln als ihre modernen Gegenstücke. Ich nenne exemplarisch mal ein paar Beispiele. Beide Gattungen hatten, wie heute auch, aber deutlich expliziter und deutlich offensiver eine sehr didaktische Zielsetzung. Die Autoren hatten wesentlich mehr Freiheit, dieses didaktische Ziel auch in die Konzeption ihrer Werke von Grund auf einzuarbeiten. Die wollten alle belehren, die hatten alle ein inhaltliches Ziel. Und das darf ich als antiker Autor wesentlich offensichtlicher machen als moderner Wissenschaftler, der ja intersubjektiv nachvollziehbar möglichst angenähert an Objektivität schreiben soll und sich selber zurücknehmen sollte im Wesentlichen. Was ich auch nicht immer ganz glücklich finde an allen Stellen. Beide Gattungen wollen dezidiert nicht nur belehren, sie wollen auch unterhalten. Das ist etwas, was man moderner Geschichtsschreibung oft nicht vorwerfen kann, dass sie unterhaltsam geschrieben ist, mit wenigen Ausnahmen. Und sie waren gewissermaßen Kunst und Wissenschaft zugleich. Und die Frage ist, je nach Autor, wo ist das mehr Kunst und mehr Kreativität und wo ist das mehr im heutigen Sinne an ein Verständnis von Wissenschaft angenähert? Bei der Wiedergabe wörtlicher Rede wurde nicht im modernen Sinn auf die formale Korrektheit wörtlicher Zitate geachtet. Das Konzept in dem Sinn war der Antike fremd. Je nach Autor gab es das Bemühen, die gesprochenen Inhalte zumindest, soweit noch auffindbar, angemessen wiederzugeben, aber im Wesentlichen in eigenen Worten. Andere Autoren haben Reden frei konzipiert als ein Mittel, die Handlung voranzutreiben. Da muss ich mir jeden Autor für sich anschauen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und es gibt leider nur wenige Punkte, wo man eine antike Rede, es gibt ein Beispiel für den Kaiser Claudius, der eine Rede im Senat gehalten hat. Die wurde im heutigen Lyon in Gallien auf einer Tafel festgehalten, inschriftlich. Und Tacitus hat die in seinem Geschichtswerk in den Annalen auch wiedergegeben. Man merkt, die hat Tacitus geschrieben, die Rede. Viel kürzer, viel besser rhetorisch, aber die inhaltlichen Punkte sind sehr ähnlich wie die, die auf Stein gefunden worden sind. Es ist also auch nicht komplett frei und willkürlich konzipiert. Aber diesen Vergleich hat man ganz, ganz selten. Und dann eine Art kritisches Quellenstudium, was wir heute betreiben und ganz zentral betreiben, wurde bei antiken Historikern und Biografen zum Teil nicht einmal angestrebt, geschweige denn betrieben. Manche machen das, andere machen das gar nicht. Auch da ist wieder jeder Autor für sich zu betrachten. Und gerade antike Biografien, das ist vielleicht hier wichtig für das Lukas-Evangelium, wollen keine modernen Entwicklungsbiografien sein, die ein Leben A, möglichst vollständig erzählen, also von Geburt über Kindergarten, über jede Windel, die gewechselt worden ist, bis zum Sterben. Und wollen auch B, dass nicht das Werden einer Persönlichkeit aus den familiären, gesellschaftlichen, kulturellen und so weiter Kontexten erläutern, erarbeiten. Sie gehen vielmehr oft davon aus, dass ein Mensch in seinem Wesen festgelegt ist, bei Geburt, und wollen ihm dabei zusehen, wie sich dieses definierte, determinierte Wesen in seinen Handlungen und in Worten und anderen Dingen manifestiert, nach außen durchbricht. Das heißt auch, wenn Sie Ihren Hauptpersonen bei dieser Manifestation des Charakters zuschauen wollen und Ihr Publikum damit auch belehren wollen, Vorbilder im Guten wie im Schlechten bieten wollen, dann wählen Sie ganz Typisches aus und für einen Charakter bezeichnen das Sie schildern. Anekdoten, Aussprüche, Dinge, die diese Persönlichkeit in ihrer Eigenart vorstellen und können ganz viel weglassen. Das schreibt Plutarch in der Einleitung zu Alexander des Großen Biografie sehr deutlich, dass er Bios, Lebensbild und nicht Geschichte schreiben möchte, die großen Schlachten und Kämpfe anderen überlässt und er möchte auf das Wert legen, was den Charakter und den Blick in die Seele erlaubt, aber nicht jede Handlung und jede große Tat beschreiben. Und dann gliedern sie ihren Stoff oftmals außerhalb der groben Abfolge Geburt oder Beginn des Wirkens, Leben und Tod nach thematischen Kategorien und nicht nach chronologischen Kategorien, bieten also oft keine oder eine kaum erkennbare Chronologie. Sie haben Schubladen, Sueton schreibt Kaiserbiografien und hat darin Kapitel über den Kaiser als Politiker, als Feldherr, der Kaiser und der Senat, der Kaiser als Bauherr, der Kaiser als Verwalter, Vater und Ehemann. Und in diese Schubladen wird alles reingepackt aus diesem teilweise langen Leben, was irgendwie reinpasst, ohne dass das immer zeitlich genau verortet wird. Und das machen vor allem Matthäus, Markus und Lukas außerhalb der Passionsgeschichte auch so. Die sortieren thematisch. Gleichnisse zu einem bestimmten Thema, Lehraussagen zu einem bestimmten Thema, dann 3-4 Heilungen. Passen also genau rein. Also das ist die Antwort, ja, sie machen Dinge etwas anders als wir heute. Bis einem gewissen Grad muss ich aber auch sagen, nein, denn auch antike Historiker und Biografen wollen vergangenes Geschehen beziehungsweise das Leben vergangener Personen darstellen und dessen Bedeutung für die eigene Gegenwart erhellen. Da ist in der Forschung gegenwärtig der Begriff der Sinnstiftung ganz wichtig geworden. Geschichtsschreibung möchte Sinn stiften für die eigene Zeit. Sie konnten durchaus über methodische Fragen auf sehr hohem Niveau nachdenken. Das macht zum Beispiel Thukydides in der Einleitung seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges, wo er fragt, wie ist denn das mit der Befragung von Augenzeugen, Zeitzeugen, wie gehe ich mit widersprüchlichen Aussagen um, wie behandle ich direkte Rede? Das ist alles auf sehr hohem Niveau reflektiert und auch in der Durchführung auf einem recht hohen Niveau betrieben. Oder auch ein Polybios macht das ganz ähnlich. Und gerade diese beiden Autoren konnten auch ein zum Teil deutliches Bemühen an den Tag legen, mit ihren Quellen kritisch zu arbeiten. Auch mal auf eine Inschrift zu verweisen, die sie gelesen haben. Auch mal zu problematisieren, was ihnen Augenzeugen erzählt haben oder andere Historiker geschrieben haben und das zu verwerfen oder zu bestätigen. Gerade Polybios auch Gründe dafür anzugeben. Thukydides macht das nicht, der sagt nur, das ist falsch, das ist richtig, Punkt, ich mache weiter. Aber das gibt es auch, nicht bei allen Autoren. Aber bei einigen, die wir heute als die wirklich guten, gehaltvollen antiken Geschichtsschreiber betrachten, schon. Es hängt also viel davon ab, von welchen Autoren wir sprechen. Und einige kommen unserem modernen Ideal, Geschichte zu schreiben, vergleichsweise nahe. Natürlich immer noch nicht in gleicher Weise. Andere sind davon ganz weit weg. Und im Extremfall schreiben sie eine Mischung aus Geschichte und historischen Romanen. Auch das gibt es. Und die Frage ist, wen ich wie einordnen kann. Ein Livius zum Beispiel, großer römischer Historiker, der die Geschichte Roms ab urbe condita, Abgründung der Stadt beschreibt, der schreibt eigentlich nur ältere Autoren ab, ohne groß zu prüfen, ohne groß zu fragen. Also das Copy und Paste ist die Technik der Wahl. Und der Quellenwert hängt für das beschriebene Geschehen zumindest davon ab, ob er eine gute Quelle abschreibt, wie Polybius, seitenweise zum Teil, oder ob er Quellen abschreibt, die eher problematisch sind, weil er keine eigene Recherche betreibt. Und als letzter Punkt, es fällt auf, dass unter diesen Autoren, vor allem die, die nach modernen Maßstäben als verlässlich und gut gelten im Vergleich, vor allem die zu finden sind, die Zeitgeschichte schreiben. Das heißt, das eigene erlebte Zeitalter beschreiben oder wenn, dann nur vergleichsweise knapp zurückgehen über die eigene Zeit hinaus, die zum Teil, wie Thukydides und Polybios, an den Ereignissen beteiligt waren, mittendrin steckten. Und gerade die, das ist spannend, schreiben oft die in unseren Augen verlässlichste Geschichte, was auch mit dem Zugriff auf die Quellen zu tun hat, aber auch bei den beiden Autoren mit dem Bemühen, sich selbst auch ein Stück zurückzunehmen und sich nicht nur von den eigenen Vorurteilen treiben zu lassen. Also von daher, jein, ist die Antwort.
Okay, vielen Dank. Mich würde jetzt noch spezieller eben vor allem die Historizität der Weihnachtsgeschichte interessieren und deswegen eine erste Frage. Sie haben auch benannt, dass bei Quellen immer der Vergleich zu anderen Quellen gezogen wird. Wie ist es denn bei der Weihnachtsgeschichte? Gibt es andere Quellen, die von der Geburt Jesu berichten?
Nein, also es gibt keine von den Evangelien unabhängigen Quellen. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt natürlich frühchristliche Texte, aus dem beginnen vielleicht im frühen 2. Jahrhundert, die darauf rekurrieren, aber die sind im Wesentlichen alle von den neutestamentlichen Texten abhängig und greifen das auf. Eine Ausnahme gibt es, und zwar ist eine unabhängig von den Evangelien und darin nicht enthaltene Ortstradition bezeugt, die die Geburt Jesu in einer Höhle bei Bethlehem verortet und die Autoren wie Origenes in Contra Celsum, Justin Martyr in seinem Dialog mit dem Juden Trypho oder auch das sogenannte Protevangelium, also Proto-Evangelium des Jakobus, beschreiben. Wo genau die herkommt, ist eine spannende Frage, aber das ist ein Zug, der es in den Evangelien nicht überliefert. Ansonsten kenne ich zumindest nichts, was komplett davon frei wäre. Und man muss einfach festhalten, dass die Geburt eines Handwerkersohnes in einer kleinen Provinz, in einem entfernten Winkel des Römischen Reiches, zu unbedeutend war, als dass römische oder andere Autoren davon eine Notiz genommen hätten. Das ist so.
Okay, jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen, die nicht speziell jetzt an die Geschichtswissenschaften gestellt ist oder an Sie als Geschichtsforscher, trotzdem natürlich bezüglich der Weihnachtsgeschichte eine brennende Frage. Und zwar ist es ja zu Beginn der Weihnachtsgeschichte so, dass Maria erfährt, dass sie einen Sohn zur Welt bringen wird, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Was hat es mit dieser Jungfrauengeburt auf sich und wie ist das denkbar?
Uff, spannende Frage. An der Stelle muss ich unterscheiden, welchen Hut ich aufhabe, wenn ich spreche. Also ich bin Christ, ich bin Historiker. Das kann ich nicht kategorisch trennen. Ich bin als Geschichtswissenschaftler immer auch Christ und als Christ immer auch Geschichtswissenschaftler. Also ich möchte nicht an der Kirchentür meinen Hut als Wissenschaftler ablegen und an der Tür der Universität meinen Hut als Christ. Aber ich kann das unterscheiden und kann unterscheiden, mit welchen Hut ich aufhabe, wenn ich eine bestimmte Aussage treffe. Als Christ finde ich den Gedanken, dass ein allmächtiger Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, so etwas machen kann, Leben schaffen aus sich selbst heraus in einer Frau, völlig unproblematisch. Also wenn ich ein theistisches Gottesverständnis habe, dann habe ich damit weltanschaulich kein Problem. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, als Historiker bin ich Vertreter einer Wissenschaft im modernen Sinn, die sich letztlich aus dem Denken der Aufklärung ableitet sehr stark und nach den Prinzipien eines methodischen Atheismus-Naturalismus arbeitet. Die Formulierung ist in Anlehnung an Hugo Grotius ein et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Und der Konjunktiv, das gäbe, ist hier ganz wichtig an der Stelle. Das heißt, ich versuche, historisches Geschehen zu rekonstruieren oder auch antike Autoren zu verstehen in einem rein immanenten Rahmen, in einem rein innerweltlichen Bezugsrahmen. Da kann ein Handeln Gottes, wie das hier vorausgesetzt ist, bei der Jungfrauengeburt keine Rolle spielen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht versuchen kann, ranzutasten und quasi einen Rand um das Geschehen oder auch nicht abzugrasen. Was meines Erachtens nicht geht, ist zu sagen, das kann es prinzipiell nicht gegeben haben. Denn wenn ich im Sinne eines methodischen Atheismus sage, ich arbeite, als ob es Gott nicht gäbe, Konjunktiv, ich frage also gar nicht nach Gott, ich baue ihn gar nicht mit ein als Denkvoraussetzung, sondern ich betrachte nur die immanente Wirklichkeit, dann klammere ich ja das andere a priori aus. Und dann kann ich nicht, wenn ich danach gar nicht frage, kann ich nicht hinterher dann sagen, ich mache jetzt eine Aussage und sage, das gab es nicht und das war nicht. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit Computern, zumindest vor dem Aufkommen der KI. Was ich nicht in eine Software am Anfang reinprogrammiere, kann ich am Ende nicht erwarten, dass auch rauskommt und die Software das entsprechend kann. Also da wäre ich oder würde ich zu einer ganz großen Zurückhaltung raten, auch einige Fachkollegen, wenn es darum geht, Dinge zu folgern, wenn ich das von den Voraussetzungen her gar nicht einbaue am Beginn. Was ich methodisch durchaus kann natürlich, ist eine Wundergeschichte, wie das die jungfräuliche Empfängnis ist oder sein soll, aufgrund einer schlechten Quellenlage als ungeschichtlich verwerfen. Das heißt, ich bin auch mit einem vielleicht theistisch offenen Weltbild nicht gezwungen, jede Wundererzählung zu kaufen und zu glauben, die mir irgendwer auftischt. Auch da würde für mich erstmal gelten, prüfe deine Quellen, Historiker, und taste zumindest den Rand des Ganzen ab und schau mal, was du am Ende dabei feststellen kannst. Wenn ich das mache und was ich qua Fachwissenschaft tatsächlich prinzipiell kann, ist dieses Abtasten eine Art historischen Randes. Ich kann mir die literarische Gestalt der Quellen und die konkreten Bezugnahmen auf die Geburt Jesu und deren Beziehungen zueinander anschauen. Ich kann nach der Funktion dieser Vorstellung fragen, also der jungfräulichen Empfängnis im Werk des Lukas oder im frühen Christentum, um zu verstehen, was die darunter verstanden haben. Und ich kann fragen, gibt es literarische oder religionsgeschichtliche Parallelen? Falls ja, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede haben die? Sind vielleicht die Gemeinsamkeiten so groß, dass ich sagen muss oder kann, hier haben Lukas oder seine Gewährsleute Dinge abgeleitet aus ihrer religiösen, religionsgeschichtlichen Um- und Mitwelt? Oder sind die Unterschiede so groß, dass ich eine direkte Ableitung verwerfen muss an der Stelle? Und ich kann fragen, welche Wirkung hat denn diese Vorstellung angesichts der möglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf die ersten Leser und Hörer? Wenn ich das ganz kurz umreißen kann, ich denke, die Punkte 1 und 3b sind wahrscheinlich für Sie am interessantesten, dann kann ich festhalten zu den Quellen. Die betreffenden Aussagen, vor allem bei Matthäus und Mark und Lukas, stehen gattungsmäßig in Texten, die zum Bereich der antiken Biografie gehören und stehen in Texten, diese Kindheitsgeschichten, die literarisch nicht abhängig sind voneinander. Also die Unterschiede inhaltlich, die sich ganz kompakt erzählten, sind so groß, dass beide Autoren, Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, nicht auf die gleiche, eine gemeinsame Schrift oder auf eine gemeinsame Tradition zurückgegriffen haben. Schon das, was sie vorgefunden haben, muss etwas unterschiedlich gewesen sein. Das heißt, die sind unabhängig und bezeugen dieses Geschehen je für sich. Da ist kein im Gerichtstermini gesprochen, da haben sich die Zeugen nicht abgesprochen vorher, was für eine Geschichte sie erzählen. Dann habe ich eine dritte Quelle, das Markus-Evangelium, Kapitel 6,3, wo Leute in Nazareth über Jesus sagen, ist das nicht der Zimmermann Marias Sohn? Das fällt auf, in diesem Kulturkreis gab es keinen Nachnamen. Das heißt, eine Person hatte einen Namen, Jesus, Jehoshua, Joshua, wie auch immer. Und als Ersatz für den Nachnamen zur Unterscheidung von anderen Männern gleichen Namens diente in der Regel der Vatername. Vielleicht auch die Herkunft des Ortes, der Nazarener oder ähnliche Dinge. Aber eigentlich ist er Jesus der Sohn des Josef. Hat auch damit zu tun, dass diese Gesellschaft sehr patriarchalisch war und die Väter die entscheidende Rolle spielten. Hier wird Jesus aber über die Mutter identifiziert. Das ist ungewöhnlich. Das kann gelegentlich vorkommen, wenn der Vater lange tot war oder die Mutter sehr viel bedeutender ist als der Vater. Aber der Kontext hier ist hochpolemisch. Die Leute in Nazareth sagen, dieser Jesus, was macht er eigentlich? Hat er diesen Tritt hier auf und will uns was sagen? Der ist doch nur der Sohn der Maria, weißt du? Dieser polemische Kontext lässt in meinen Augen auch diese Aussage eine polemische Funktion einnehmen. Das heißt, es war wohl bekannt, Josef ist nicht der leibliche Vater. Und es war wohl bekannt, dass bei der Zeugung Jesu irgendwas ungewöhnlich war, vielleicht auch nicht ganz koscher war. Soweit in etwa komme ich, wenn ich die frühesten Quellen anschaue. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber es ist in meinen Augen einiges. Wenn ich mir dann die Religionsgeschichte anschaue, dann kann ich festhalten, Götter, die mit Menschen, Frauen, Kinder zeugen, gab es in der Antike zuhauf. Oder auch Götter, die mit anderen Göttinnen Kinder zeugen. Aber in der Regel hatten diese Götter handfest Sex. Also das war ziemlich drastisch und ziemlich körperlich. So soll zum Beispiel Alexander der Große geboren worden sein, laut der Biografie Plutarchs, weil Zeus in Gestalt einer Schlange zu seiner Mutter einging und mit ihr geschlafen hat. Der Vater Philipp hat durch die Tür gespitzt und wurde dann auf einem Auge mit Blindheit geschlagen. Wenn ich mir Matthäus 1 und Lukas 1 anschaue und die Scheu anschaue, mit der beide Autoren über das Schwangerwerden Marias sprechen und diesen Respekt vor der Transzendenz des Geschehens, das weist für mich auf einen genuinen frühjüdischen Hintergrund hin, der Formung und der Erzählung der Tradition. Und spricht für mich sehr deutlich dagegen, das recht einfach und direkt aus heidnischen Geschichten abzuleiten. Ich kann ins Alte Testament schauen. Da weist mich auch Matthäus hin, der ja Jesaja 7,14 zitiert und kann fragen, war es denn für die ersten Christen quasi zwingend nötig, eine jungfräuliche Empfängnis anzunehmen, damit Jesus der Messias sein kann? Weil ja in Jesaja 7,14 es heißt, dass eine junge Frau schwanger werden und einen Sohn gebären wird und dass Matthäus bewusst aufgreift. Das könnte auch bedeuten, dass hier eine Geschichte vielleicht erfunden wurde, um die Notwendigkeit zu treffen, das muss passieren, damit Jesus Messias sein kann. Aber auch das ist in meinen Augen nicht möglich. Weil, ich lese mal Jesaja 7,14 etwas ausführlicher vor. Darum wird euch der Herr, und das euch ist König Ahas in Jerusalem und sein Hof, ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau oder eine junge Frau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Hier ist in meinen Augen mit Sicherheit ein Kind in der Zeit des Jesaja und des Ahas gemeint. Und das von einer jungen Frau, die zu dem Zeitpunkt vermutlich noch Jungfrau war, aber dann schwanger wird und das dann geboren werden wird. Denn in Vers 15 folgende geht es weiter. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Wenn jetzt Jesaja sagen würde, lieber König Ahas, in 700 Jahren plus wird irgendwann Jesus geboren. Also hab keine Angst vor diesen assyrischen Königen, in 700 Jahren sind die nicht mehr da. Das würde Ahas als Zeichen sehr wenig nutzen. Von daher, ich glaube, dass die Erfüllung des Ganzen in der Zeit zu finden ist. Darauf verweist auch, dass Matthäus in diesen ersten Kapiteln dieses Zitat mit einer Erfüllungsformel versieht. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und dann zitiert er Jesaja. Das macht er 4-mal von 5 Bezugnahmen aufs Alte Testament in diesen Kapiteln. Nämlich in Matthäus 1, 23 auf Jesaja 7, in Matthäus 2, 5 auf Micha 4, 1, die Geburt in Bethlehem. Da fehlt die Erfüllungsformel an der Stelle. Matthäus 2,15 verweist er auf Hosea 11,1. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen mit Erfüllungsformel. In Matthäus 2,18 geht es um das Wehgeschrei nach dem Kindermord in Bethlehem, ein Jeremia-Zitat aus dem Kontext der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Und in Matthäus 1,23, der Nasorea genannt werden wird, da fehlt der konkrete Bezugstext. All diese Texte verweisen mit vielleicht der Ausnahme auf Matthäus 2,5 und Micha 4,1 auf alttestamentliche prophetische Texte, die in ihrer Zeit erfüllt werden. Also ganz plakativ, Hosea 11,1, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, ist im Kontext ein Rückverweis auf den Exodus unter Mose. Kein Vorausblick auf Jesu Rückkehr aus Ägypten nach der Flucht dorthin. Und für all diese Stellen, die eindeutig im alttestamentlichen Kontext erfüllt werden, benutzt aber dann Matthäus die Formel, die werden erfüllt in dem, was mit Jesus hier geschieht. Das heißt, er hat gerade keine wörtliche Erfüllung von Vorhersagen, die nur Jesus meinen, im Blick. Er sagt nicht, ich habe jetzt hier eine Sammlung von prophetischen Texten über den Messias und die muss ich abhaken, damit Jesus der Messias sein kann. Sondern es ist genau andersrum. Er hat Traditionen vorliegen über die Geburt und Kindheit Jesu und fragt sich, wo finde ich im Alten Testament Texte, die darauf hinweisen können, wenn ich typologische Schriftauslegung anlege. Also es ist nicht Predictive Prophecy, es ist nicht Nostradamus, der ein Orakel spricht und das muss ich dann eins zu eins erfüllen, sondern es geht um typische Muster der Heiligsgeschichte, die sich dann und dort schon erfüllt haben und die sich in Jesus nochmal und überbietend erfüllen. Wenn das denn stimmt, dann gibt es auch keine Erwartung einer jungfräulichen Geburt des Messias und die gibt es tatsächlich, soweit ich das sehen kann, im Frühjudentum eigentlich nicht. Also der Text in Jesaja 7,14 spielt in der frühjüdischen Messias-Erwartung meines Wissens nach keine große Rolle und auch dann gibt es keine Notwendigkeit, eine solche Jungfrauengeburt zu erfinden, damit Jesus der Messias sein kann. Also auch da fehlt mir die Ableitung. Eine Linie, die man meines Erachtens anlegen kann, ist eine Linie, die sich von Jesaja ab über verschiedene Stationen bis in die Zeit Jesu zieht, nämlich die Zuspitzung der Berufung und Aussonderung von prophetisch wichtigen Gestalten durch Gott. Also in Jesaja 49,1 wird Jesaja berufen vom Mutterleib an. In Jeremia 1,4 wird Jeremia berufen und geheiligt vom Mutterleib an. Auch Paulus, Galater 1,5, wurde vom Mutterleib an aus Gnade ausgesondert und berufen. Und Lukas 1,15 wird Johannes der Täufer sogar vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist eine immer stärkere Zuspitzung von diesem Gott bereitet von Beginn an Menschen vor, wichtige Menschen für seinen Dienst. Und die vollständige Überbietung des Ganzen ist dann Lukas 1,30. Jesus wird durch direktes Eingreifen des Heiligen Geistes nicht mehr nur berufen, nicht mehr nur geheiligt, nicht mehr nur erfüllt. Er entsteht in der inkarnierten Form durch den Heiligen Geist. Das ist eine innerbiblische Linie, die ich ziehen kann. Und die mir hilft zu verstehen, was ein Lukas, ein Matthäus oder ihre Gewährsleute mit dieser Tradition darunter verstanden haben und warum sie die eventuell auch so geformt haben, dass sie in diese Linie hineinpasst. Damit ist aber keine Antwort verbunden auf die Frage, ist das historisch oder nicht. Ich kann eine Deutung nachvollziehen, aber die Deutung erlaubt mir nicht zu sagen, weil da Deutung da ist, ist das unhistorisch oder historisch. Ich kann wirkliches Geschehen im Nachhinein in einen theologischen Traditionszusammenhang einzeichnen und in diesem Licht erzählen, narrativ gestalten, dadurch deuten, dann ist das Geschehen wirklich und primär und die Deutung sekundär. Ich kann aber auch einen Traditionszusammenhang nehmen und daraus eine Geschichte entwickeln, um das quasi bekenntnishaft zuzuspitzen auf eine bestimmte Person. Dann wäre die Deutung primär und das Geschehen, wenn überhaupt vorhanden, wäre sekundär und wäre so stark vermutlich entstellt, dass man es kaum ergreifen kann. Also die Antwort darauf ergibt sich daraus nicht. Die muss anders erfolgen. Letzter Punkt, dann ist aber festzuhalten, dass die jungfräuliche Empfängnis zumindest in dieser theologischen Hinsicht im Neuen Testament keine Rolle mehr spielt nach den beiden Geburtsgeschichten. Also mit vielleicht der kleinen Ausnahme Markus 6, dieser polemische Hinweis, wird daraus weder christologisch noch soteriologisch weder auf die Person Jesu noch auf das Heilshandeln bezogen, irgendwas gemacht. Das verschwindet komplett. Und auch das lässt mich fragen, wenn den ersten Christen das so, so wichtig war, dass sie die Geschichten erfinden und diese Traditionszusammenhänge quasi narrativ aufspulen auf Dinge, die gar nicht passiert sind, warum vergessen sie es dann sofort wieder? Da müsste man das weiterspinnen. Dann würde man erwarten, dass daraus deutlich mehr gemacht wird. Das ist eine Argumentation aus dem Schweigen, das ist immer ein bisschen schwierig, aber in meinen Augen hat das hier durchaus Gewicht. Wenn ich das bündle, dann kann ich sagen, ich habe damit die jungfräuliche Empfängnis Jesu dezidiert nicht historisch als wahr erwiesen. Das kann ich nicht mit den Werkzeugen, die ich habe, als säkularer Geschichtswissenschaftler. Ich würde mir gelegentlich wünschen, dass Bibelwissenschaftler, als Theologen da etwas sich freier machen würden von den Vorgaben säkularer Geschichtswissenschaft, aber ich kann das nicht qua Fachwissenschaft. Aber ich konnte Beobachtungen am Text und zum Kontext sammeln, die mir helfen, ein paar Dinge einzuordnen. Ich habe hier vermutlich nicht zwei hyperkreative Autoren, die eine Geschichte erfinden, weil sie über Jesus etwas sagen wollten, was sie entweder aus der heidnischen Umwelt kannten, die göttliche Herkunft eines besonderen Menschen, von Göttern gezeugt, oder was sie vom Alten Testament her als zwingend notwendig betrachteten, damit Jesus der Messias sein kann, also diese jungfräuliche Empfängnis. Und ich habe einen, und zwar innerbiblischen Deutehorizont skizzieren können, der mir hilft einzuordnen, wie die Autoren und die ersten Leser diese Tradition eingeordnet haben könnten. Diese Zuspitzung der Berufung, Auserwählung, Heiligung des letzten und Überbietung des Ganzen, des letzten großen Gesandten Gottes, Gott, der selbst Mensch wird. Weiter komme ich nicht. Dabei muss ich stehen bleiben. Um mich bescheiden, ich bin Fachwissenschaftler, ich bin Säkularhistoriker, ich komme nicht direkt ran. Aber nichts davon widerspricht in meinen Augen meinem Bekenntnis als Christ, geboren aus der Jungfrau Maria. Das kann ich freudigen Herzens mitsprechen, ohne mich verbiegen zu müssen intellektuell.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort auf eine nicht ganz einfache Frage. Jetzt nochmal zurück. Sie haben angesprochen, es gibt unterschiedliche Punkte, an denen Lukas eben die Weihnachtsgeschichte mit der damaligen Zeitgeschichte auch verbindet. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Weihnachtsgeschichte beginnt mit "Es geschah in jenen Tagen" und dann ist auch von einer Schätzung die Rede, die durch ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Und das ist ja eigentlich dann der Grund, warum Maria und Josef aufbrechen nach Bethlehem. Kann man denn nachweisen, dass es eine solche Schätzung zu der damaligen Zeit gegeben hat?
Die Antwort ist wieder ein klassisches Jein an dieser Stelle, weil das davon abhängt, was Sie genau darunter verstehen. Was ich nachweisen kann, ist, dass Augustus nicht nur die Verwaltung der Provinzen und Klientelreiche Roms neu geordnet hat mit seiner Erhebung zum Prinzeps, was wir heute Kaiser nennen, im Jahr 27. Er hat auch den heute sogenannten Provinzialzensus, die Provinzialsteuerschätzung, neu eingerichtet, man könnte sagen erfunden, in der Form, wie sie durchgeführt wurde. Und das ist vom sogenannten Bürgerzensus, dem Census Populi, der Schätzung römischer Bürger, zu unterscheiden. Diese Bürgerschätzung hat Augustus, das wissen wir, dreimal durchgeführt, im Jahr 28 vor, 8 vor und 14 nach Christus. Das ist ausreichend belegt. Der Provinzialzensus ist deutlich schwerer zu greifen, weil der auch viele römische Autoren weit weniger interessiert. Der ist eigentlich nur dann interessant, wenn es damit in Verbindung damit zu irgendwelchen Aufständen und Rebellionen kam in der Provinz, dann schreibt man darüber. Ansonsten ist das bürokratisches 0815, das einen Tacitus oder andere Autoren sehr, sehr wenig berührt. Die wissen alle, wie das geht. Das muss man nicht ausführlich beschreiben jedes Mal. Die besten Quellen, die wir haben, dafür stammen aus Ägypten. Das sind Papyrusurkunden, die sich da erhalten haben und in der Regel einmal Steuerdikte der Statthalter und dann die eigentlichen Steuererklärungen und die Unterlagen der antiken Finanzämter. Dieser Provinzialzensus galt der sogenannten Peregrinenbevölkerung, das heißt Provinzbewohnern ohne römisches Bürgerrecht, wie Josef und Maria, und wurde auf jeden Fall in den Provinzen durchgeführt, die Augustus dem Kaiser direkt unterstellt waren. Im Fall der vom Senat verwalteten, dem Senat unterstellten Provinzen gibt es eine gewisse Unsicherheit. Ich denke, dass es den da auch gab. Andere Kollegen sind der Ansicht, das wurde eigentlich nur in den kaiserlichen Provinzen in der Form durchgeführt. Verantwortlich dafür war entweder der Gouverneur der Provinz, in dem Fall der Gouverneur Syriens, wozu Judäa und auch das Herodesreich verwaltungstechnisch gehört oder angegliedert waren, oder aber ein Sondergesandter in Steuerangelegenheiten. Der Gouverneur hieß Legatus Augusti pro Praetore, der Steuergesandte hieß Legatus Augusti Census Agibiendus oder Legatus Censitor. Warum manchmal der eine einen Zensus durchführt, manchmal der andere, wissen wir nicht. Es gibt zwei, drei Theorien, die alle valide sind, aber diese Steuergesandten kennen wir fast nur aus Inschriften und da wird nur vermerkt, dass sie dieses Amt hatten, aber nicht, was sie genau gemacht haben und warum mitunter der Gouverneur das durchführt, mitunter aber auch ein extra geschickter Gesandter. Es gibt einen Hinweis, dass auch ein Klientelkönig in Kleinasien, Archelaos von Kappadokien, einen Zensus Tacitus schreibt, in unserer Weise, also in römischer Weise, durchgeführt hat. Vielleicht waren diese Klientelreiche sogar in diesen Provinzialzensus einbezogen. Ich denke es eher nicht, aber auch das ist schon gefolgert worden. Aber zumindest Klientelherrscher führten vergleichbare Maßnahmen durch in Anlehnung an das römische Modell. Und auch Herodes dürfte, das legen Angaben bei Josephus nahe, ohne es explizit zu machen, regelmäßig Schätzungen durchgeführt haben in seinem Reich. Und dann vermutlich auch angelehnt an das römische Modell. Wenn wir jetzt anschauen, was wir wissen, was wir wissen ist, dass diese Schätzung in verschiedenen Provinzen zu verschiedenen Zeiten in leicht verschiedener Weise durchgeführt worden ist. Also Rom hat ein Grundmodell genommen und an die Verhältnisse in der konkreten Provinz jeweils angepasst, mit Rücksicht auf bereits vorhandene administrative Traditionen. Aber das Grundmodell ist immer dasselbe. Und dann muss ich sagen, es gab keine einheitliche reichsweite Schätzung an einem Stichtag in allen Provinzen zugleich. Wenn das Lukas schreiben wollte, wäre er im Unrecht. Aber ich muss zugleich festhalten, dass die Ergebnisse all dieser Einzelschätzungen in Rom zusammenliefen. Rom war die Spinne im Zentrum des Netzes und alles läuft nach Rom. Alles wurde dort ausgewertet, um ein großes Lagebild zu entwerfen der Ressourcen des ganzen Reiches, an Manpower, an Finanzkraft und anderen Dingen. Und in diesem Sinne war dieser Provinzialzensus tatsächlich reichsweit. Und auch wenn Augustus vermutlich nicht jede einzelne Schätzung in jeder einzelnen Provinz mit einem eigenen Edikt eingeleitet hat, er hat diesen Zensus geschaffen, erfunden und wird ihn zumindest mit einem ersten Edikt auch in Kraft gesetzt haben. Wenn man also annimmt, dass Lukas dieses Geschehen aus der Perspektive eines Provinzbewohners beschreibt, der er ja ist, dann ist der Kaiser in Rom im Zentrum. Augustus hat das erfunden, hat das eingerichtet, hat den Kickstart quasi betrieben und alle Daten laufen in Rom zusammen und dort wird das ganze Imperium geschätzt, wenn auch nicht zum gleichen Stichtag. Dann ist diese Schilderung eigentlich angemessen und genau genug für das, was ich damit brauche, um es auszuwerten. Noch dazu müssen Sie überlegen, das ist eine Steuerschätzung. Das ist kein göttliches Arkanum, kein Mysterienkult, er beschreibt, wie Steuern erklärt werden. Das ist das, was seine Leser alle machen müssen, alle paar Jahre. Das ist, was er gemacht hat, alle paar Jahre in ähnlicher Weise. Würde er da eine völlig unrealistische Geschichte bieten, die meisten seiner Leser könnten sagen, lieber Lukas, wir machen das auch. Das funktioniert so nicht. Also auch ich, der ich unsere Steuererklärung nicht mache, das macht meine Frau, die mit Zahlen besser kann, da sie Mathe studiert hat. Auch ich weiß grob, wie so ein Mantelbogen aussieht, die Anlage N aussieht, die Anlage Kind und AV aussieht. Das kriegt man mit. Und von daher würde ich meinen, auch wenn die Angaben bei Lukas nicht der technischen Präzision entsprechen, die ein heutiger Rechtswissenschaftler an den Tag legen würde, mit dem Blickwinkel des Provinzbewohners bietet er eine stimmige Darstellung dessen, was passiert ist. Augustus setzt diesen Provinzialzensus ein, der überzieht das ganze Imperium und in einem konkreten Fall löst das aus, dass auch in Syrien und Judäa geschätzt wird und dann müssen Maria und Josef sich auf eine Reise machen. Und das ist stimmig. Und die Wortwahl des Lukas für die Schätzungen, für Apographistei, Apographomai und ähnliche Begriffe, das entspricht dem, was wir von den ägyptischen Steuerurkunden kennen. Also das ist relativ nah dran. Und auch die Art, wie er die Geschichte erzählt, die einzelnen Schritte. Es gibt eine Steuererklärung einer jüdischen Frau aus dem frühen 2. Jahrhundert. Die hat man in Höhlen am Toten Meer gefunden. Und die Abfolge der Schritte ist in diesem technischen Dokument natürlich viel trockener und viel bürokratischer aufgeschrieben. Die entspricht dem, wie Lukas die Geschichte erzählt. Es wird der Kaiser genannt, dann kommt die Zensusmaßnahme, dann der Statthalter der Provinz, unter dem die abgehalten wird. Dann erklärt die Dame, dass sie jetzt ihren Grundertrag angeben muss und dass sie deswegen aus Judäa in die Provinz Arabia reist, weil dort ihr Grundgesetz liegt. Also die Schritt, es ist, als ob Lukas ein Formular dieser Art vorliegen gehabt hätte und überlegt, wenn ich die Geschichte erzähle, dann erzähle ich die so, dass die Reihenfolge der Geschichte natürlich schöner, interessanter, nicht so trocken wie auf dieser Urkunde, dem entspricht, wie die Schritte auf der Urkunde aussehen. Und das alles lässt mich glauben, dass hier eine Geschichte erzählt hat, die in der Substanz zumindest Hand und Fuß hat.
Jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal nachfragen, gerade bei dem spezifischen Ort Bethlehem. Jesus ist ja eigentlich später dann in Nazareth groß geworden. Und da dann trotzdem nochmal die Nachfrage, ist dieser Weg nach Bethlehem dann nicht irgendwie konstruiert?
Das findet man in der Literatur tatsächlich öfter. Ich persönlich halte das für einen der schwächsten Kritikpunkte an der Geburtsgeschichte bei Lukas. Zum einen, ich habe wieder für Bethlehem zwei literarisch unabhängige Quellen, Matthäus und Lukas, die bei allen Detailunterschieden ihrer Erzählungen beide übereinstimmen. Der Geburtsort ist Bethlehem. Das muss ich erstmal hinbekommen bei antiken Erzählungen. Ich habe keine eindeutigen Belege dafür, dass Nazareth der Geburtsort Jesu ist. Es ist immer wieder der Wohnort des dann Jugendlichen und Erwachsenen, Jesus und seiner Familie, mehr aber auch nicht. Es wird oft gefolgert, Bethlehem wurde erfunden als Geburtsort, weil damit die messianische Prophetie in Micha 4,1 verbunden ist, dass Gott einen zweiten David aus Bethlehem berufen wird und damit quasi die Vorgabe nötig war, ihr müsst diese Checkliste abhaken an Prophetien und darum muss ich Jesus in Bethlehem geboren sein lassen. Das entspricht in meinen Augen nicht dem, was ich greifen kann in den Quellen. in der frühjüdischen Messias-Erwartung außerhalb des Neuen Testaments, soweit sie mir bekannt ist, und ich habe ein bisschen versucht, mich einzulesen, spielt Bethlehem keine erkennbare Rolle. Es gibt andere Messias-Anwärter, vor allem im Bereich der Rebellen gegen Rom, bis hin zu dem großen Shimon bar Kochba, der sogar von Rabbi Akiba als Messias anerkannt worden ist. Davon hat keiner behauptet, er würde aus Bethlehem stammen. Und trotzdem haben sie diesen Mantel angezogen, ich bin Messias-Anwärter und wenn ich gegen Rom gewinne, bin ich auch Messias. Und auch Rabbi Akiba, der sicherlich die Schrift kannte, hat bar Kochba anerkannt, obwohl auch der nicht aus Bethlehem stammte, nach allem, was wir wissen zumindest. Und das auch nie behauptet hat. Der einzige wirklich ausdrückliche Beleg ist Matthäus 2,5, wo Micha 4,1 aufgegriffen wird. Das ist aber wieder in diesem Kontext dieser Reflexionszitate bei Matthäus, wo in meinen Augen die Tradition über die Kindheit Jesu primär ist und die Suche nach Belegstellen hinterher erfolgt. Beziehungsweise auf der narrativen Ebene sogar, auf der Ebene der erzählten Wirklichkeit. Hier sitzt Herodes der Große seinen Schriftgelehrten im Nacken mit einem bitterbösen Blick und sagt, findet mir verdammt nochmal eine Stelle, die mir sagt, wo der Messias geboren wird. Und die Schriftgelehrten werden schweißüberströmt gerollt haben an ihren Schriftrollen, um eine Stelle zu finden, die man auch nur einigermaßen als Hinweis verstehen kann, das wäre da. Wenn denn die Erzählung historisch verlässlich sein sollte. Das heißt, auch das ist nicht so, dass die Schriftgelehrten sagen, ja klar, wir haben hier eine Prophetie, die ist allgemein anerkannt, sondern die suchen mit Herodes im Nacken. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum genau bei diesem einen Zitat keine Erfüllungsformel steht. Hier schreibt Matthäus nicht, das steht geschrieben, damit erfüllt würde, was der Prophet Micha sagt, weil Matthäus selbst die Geschichte anders einordnet und eher die gestressten Schriftgelehrten hervorhebt und weniger hier selber eine Schrifterfüllung sieht. Zum Dritten, wenn ich Micha 4,1 selbst anschaue, diese Stelle verlangt genauso wenig eine Geburt des Messias in Bethlehem, wie Jesaja 7,14 es verlangt, dass der Messias den Namen Immanuel trägt. Also da steht, er wird Immanuel genannt werden. Die Evangelisten berichten, er wurde Jesus genannt. Matthäus sagt, und er ist der Immanuel, also ist eine Charakterisierung, aber nicht der Name. Genauso hätte man sagen können, der Messias wird nicht in Bethlehem geboren, aber es ist eine Charakterisierung. Er ist ein zweiter David und wie David aus Bethlehem gerufen wurde, so wird auch der Messias aus der davidischen Linie gerufen als ein neuer David. Aber eine faktische Erfüllung ist in meinen Augen auch von dieser Art des Umgangs mit dem Alten Testament im Neuen Testament einfach nicht nötig. Das heißt, diese Argumentation, dieses zwingende Muss aus theologischen Gründen, das sehe ich nicht. Lukas führt das auch nirgendwo an, dass hier Schrifterfüllung geschieht, anders als Matthäus. Wenn ich dann das anschaue, was ich von römischen Provinzialschätzungen kenne, und das ist der zweite Schritt, und das noch nicht mal unter Einbeziehung der Frage, wie weit Herodes das Modell eventuell, wenn das unter seiner Herrschaft war, adaptiert hat an jüdische Vorstellungen von Clan und Sippschaft und Ähnlichem, dann ist eine steuerbedingte Reise an einen bestimmten Ort etwas ganz Normales. Der heißt in ägyptischen Urkunden Idia. Das ist der steuerliche Meldeort. Da ist das Finanzamt, wo ich mich für mein Haus, meinen Besitz, meine Familie melden muss. Und der ist unter Umständen nicht immer da, wo ich wohne. Also für die Kopfsteuer, die man qua Person, also pro Kopf der Familie bezahlt, ist das oft der Wohnort. Es gibt aber auch da Fälle aus Ägypten, die bekannt sind, wo die Familie umgezogen ist, aber der Meldeort noch immer am alten Wohnort war und die nach 14 Jahren dort zurückgehen mussten, weil die Behörden einfach langsam waren. Das ist ja heute auch nicht immer der Fall, dass die schnell arbeiten. Und im Fall der Grundsteuer muss ich dahin gehen, wo ich Grundbesitz habe, um diesen Grundbesitz oder den Ertrag des Grundbesitzes zu versteuern. Das legt auch diese Steuerurkunde dieser jüdischen Frau aus dem frühen 2. Jahrhundert Barbata nahe. Die muss aus Judäa in die Provinz Arabia reisen, weil sie da Grundbesitz hat und ihren Ertrag angeben. Und ihr Ehemann muss mitreisen, damit er als ihr Vormund in Geschäftsangelegenheiten für sie unterschreibt. Also Frauen waren nach römischen Vorstellungen nicht geschäftsfähig und von daher brauchen sie eine Art Tutor, der für sie eine rechtliche Dinge abzeichnet. Und das ist in meinen Augen so ähnlich wie das, was Lukas erzählt, dass ich gestehen muss, ich finde das, auch wenn er das nicht erwähnt, eine sehr charmante Hypothese, dass Maria und vielleicht auch Josef selbst in oder um Bethlehem Grundbesitz hatten und sie darum dorthin mussten, um diesen Grundbesitz dort anzugeben. Zugleich, Lukas verortet eindeutig nur Maria am Anfang von Kapitel 1 als in Bethlehem wohnhaft mit ihrer Familie. Josef tauchte auf einmal auf. Der kann dort gelebt haben, der kann dort hingezogen sein, weil es in der Gegend Arbeit gab für Bauhandwerker. Es gab einige große Bauprojekte der herodianischen Dynastie in der Zeit. Er kann dorthin gezogen sein, um eine Frau zu finden und nach Hause zu führen. Was auch immer Aber es ist sehr gut möglich, dass er Familie hatte in Bethlehem oder sogar aus Bethlehem ursprünglich stammte und vielleicht sogar auch der Kopfsteuermeldeort noch immer dort war. Also es gibt Alternativen aufgrund dessen, was wir über Steuerwesen der Zeit kennen, aber Reichen sind normal. Das ist nicht ungewöhnlich. Und warum das hier ein so großes Problem sein soll, erschließt sich mir eigentlich nicht ganz. Man müsste tatsächlich begründen, warum diese Reiche nicht zensusbedingt stattgefunden haben kann, ehe man dann anfängt, theologisch das zu unterlegen mit bestimmten Forderungen. Das heißt, wenn ich auch das wieder zusammenfassen darf, ein letztes sicheres Urteil über den genauen Grund der Reiche kann ich nicht abgeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich favorisiere das Grundbesitzmodell, aber steuerbedingte Reisen an und für sich sind gut belegt, sind nicht ungewöhnlich und sind so gut belegt, dass ich keinen Grund sehe, hier die Angabe in irgendeiner Form in Zweifel zu ziehen.
Nun spielt jetzt weiter in der Weihnachtsgeschichte ja auch noch der Statthalter Quirinius eine Rolle. Im Text selber steht, diese Schätzung geschah als Quirinius Statthalter in Syrien war. Welche Rolle spielt er denn konkret für die Weihnachtsgeschichte und auch für ihre Historizität?
Grundlegend zwei Punkte. Zum einen, Quirinius wird erwähnt als ein Baustein in der Datierung für Lukas. Also das ist eine Zeitangabe. Zweiter Punkt, Quirinius ist tatsächlich eine große Baustelle, die mich als Geschichtswissenschaftler vor Probleme stellt. Die eine Angabe, wo ich tatsächlich heftig ins Straucheln gerate und überlegen muss, was ich damit anfange. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, dieser Quirinius, das ist ein römischer Karrieremilitär und Politiker niedriger Herkunft, der sich in den Bürgerkriegen für Octavian, den späteren Augustus, als quasi unersetzlich erwiesen hat, hervorragender Soldat, hervorragender Verwalter und dem Augustus daher einen wahnsinnigen Aufstieg ermöglicht hat, der für die Herkunft so nicht zu erwarten war. Wir wissen über sein Leben genug, um sagen zu können, das kann da reinpassen, aber nicht genug, um das mit Sicherheit sagen zu können. Wir wissen, dass er mit großer Sicherheit im Jahr 6 nach Christus, das beschreibt Josephus, in Syrien war und hier in Judäa, weil damals der Fürst von Judäa, Archelaus, der Sohn des Herodes, abgesetzt worden ist und Judäa zur Provinz gemacht worden ist, eine Schätzung durchgeführt hat. Judäa wurde damals der Provinz Syrien als eine Art Verwaltungssprengel, Kanton zugeordnet unter einem Präfekten, der dem syrischen Gouverneur untergeordnet war. Und darum war der Statthalter von Syrien oder aber ein Steuerlegat, ein Sondergesandter, das ist etwas unsicher, Quirinius dahingeschickt worden, um das durchzuführen. Lukas 2, und das ist das Problem, passt aber meines Erachtens nicht gegen einzelne Hypothesen in der Forschung, nicht in das Jahr 6 nach Christus, sondern gehört in die Zeit, als Herodes noch König von Judäa war und noch lebte. Herodes ist aber 4 vor Christus gestorben, 10 Jahre vorher. Das heißt, er kann nicht der regierende König von Judäa gewesen sein, als Quirinius 6 nach Christus in Syrien war und diesen Zensus in Judäa durchgeführt hat. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, wir kennen die römischen Gouverneure Syriens für diesen fraglichen Zeitraum ziemlich gut. Etwas weiter gefasst zwischen den Jahren 13 vor bis 7 nach Christus. Und wir haben da auch keine Lücke für Quirinius als einen ordentlichen syrischen Statthalter. Da passt er nirgendwo mehr rein. Es gibt in der Forschung jetzt verschiedene Hypothesen und Modelle, wie man mit dieser Schwierigkeit und diesen Schwierigkeiten umgeht. Viele davon überzeugen mich persönlich nicht. Darunter wäre die Annahme, dass es hier einen Abschreibefehler gab, eines spätantiken Kopisten, der den Lukas abgeschrieben hat und aus einem Quintilius Varus, den kennen wir, Gouverneur von 7 bis 4 vor Christus, einen Quirinius gemacht hat. Also statt Quirinius hätte Quintilius dagestanden. Oder man sieht in Herodes, in Lukas 1,5, den Herodes Archelaus, den Sohn, und sagt, Lukas hat das bewusst in das Jahr 6 nach Christus datiert. Dann wäre nur Matthäus falsch chronologisch, aber Lukas würde stimmen. Oder aber man sieht in dem Verweis in Lukas 2,1 in jenen Tagen einen Hinweis nicht auf die Tage des Herodes des Großen in 1,5, sondern auf den Vers vorher, Lukas 1,80, die Zeit, in der Johannes der Täufer aufgewachsen ist. Und damit auch ein Hinweis, dass Lukas selbst die Geburt Jesu von diesen Tagen des Herodes zeitlich abgrenzt. Erst war Herodes und Johannes wurde geboren, dann wurde Johannes aufgewachsen einige Jahre, dann kam das Edikt des Augustus und dann irgendwann unter Quirinius die Schätzung. Auch das finde ich am Ende doch wieder schwierig. Ich persönlich präferiere 3 Modelle, die ich für annähernd gleichwertig halte und die da lauten, und die in meinen Augen mit dem Text des Lukas, aber auch dem, was wir aus dem Kontext wissen, gut übereinstimmen. Die eine Hypothese wäre zu sagen, dass Lukas eine alles in allem stimmige Geschichte erzählt, über eine Steuerschätzung und die Reise nach Bethlehem, sich dabei aber bei der Datierung, und das ist ja Quirinius, um etwa 10 bis 12 Jahre verdatiert. Das kommt bei den besten antiken Historikern vor und mindert nicht den hohen Wert der sonstigen Erzählung. Wie man das als christtheologisch einordnet, ist eine andere Frage. Das hängt davon ab, wie mein Bibelverständnis, mein Inspirationsverständnis aussieht. Ich persönlich, und da spreche ich jetzt als Christ und nicht als Historiker, ich könnte damit grundsätzlich arbeiten, von meinem Schriftverständnis her, wenn das denn nötig wäre. Trotzdem frage ich mich angesichts der sonstigen großen Stimmigkeit der Erzählung und der relativ guten Quellenlage des Lukas, die ich annehme, ob das zwingend ist, das anzunehmen, dass er hier sich verdatiert hat. Aber ich kann es nicht ausschließen. Eine zweite Option wäre, dass Quirinius vor dem Jahr 6 schon einmal in Syrien war und eine Schätzung in Judäa durchgeführt hat, im Reich Herodes des Großen, vielleicht durchgeführt, wahrscheinlich eher überwacht, also einen herodianischen Zensus genommen hat und dem Herodes über die Schulter geschaut hat, ob er alles richtig macht. Das kann gegen eine ältere Forschungsmeinung nicht als ordentlicher Gouverneur Syriens passiert sein, da ist kein Platz für ihn. Aber diese Position als eine Sondergesandte in Steuerangelegenheiten, die ist in hohem Maße plausibel zu machen. Wir wissen, wie gesagt, genug über Quirinius, seinen Lebenslauf und auch genug über diese Sondergesandten, dass das passen könnte, aber über beide nicht genug, dass das zwingend passen muss. Aber es ist eine valide Hypothese. Ich habe die auch vor etwa einem Jahr auf einer Fachtagung in einem Vortrag vorgestellt, einen Vortrag, den ich leider ein bisschen verschlumpft habe, alles in allem, aber das war eine sehr interessante Debatte, die dahinter stattgefunden hat. Und die dritte Option ist, dass ich Lukas 2,2 tatsächlich anders übersetzen muss, als das die meisten modernen Bibelübersetzungen machen. Die übersetzen ja, das war die Schätzung, als Quirinius Gouverneur von Syrien war oder Steuergesandter von Syrien war. Man kann aber philologisch auch, sprachlich auch übersetzen, das war die Schätzung, ehe oder bevor Quirinius Steuergesandter, Gouverneur, Legat, was auch immer von Syrien war. Hoher römischer Beamter für Steuerangelegenheiten. Dann würde Lukas sagen, der Zensus der Geburt Jesu, vermutlich einer der letzten oder der letzte des Herodes, hat und recht unbedeutend und unbekannt, hat stattgefunden vor dem großen, für das Judentum wichtigen und bedeutenden Zensus des Jahres 6 nach Christus unter Quirinius. Der war bedeutend und auch berüchtigt, weil sich damals ein jüdischer Rebell, Judas der Galiläer, erhoben hat, einen kurzen Aufstand gegen die Römer gemacht hat, verloren hat und Judäa damals die Freiheit verloren hat, römische Provinz wurde. Das hat man sich gemerkt. Das ist, als würde ich heute sagen, etwas hat stattgefunden im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, bevor Deutschland das letzte Mal Fußball-Weltmeister wurde. Also 2014 als das markante Datum, da wurden wir Weltmeister und mein Geschehen ist 4 Jahre vorher, 2010, als es nicht funktioniert hat. Das ist weniger wichtig. Das ist inhaltlich völlig plausibel, sprachlich möglich. Das Problem ist, Lukas 2,2 ist im Griechischen an und für sich grammatikalisch etwas holprig formuliert. Lukas wählt hier nicht gerade die beste Syntax. Beide Übersetzungen, dass alles Quirinius war oder ehe bevor Quirinius war, sind beide von daher etwas holprig und sperrig. Die hier vorgeschlagene Übersetzung ist noch ein bisschen holpriger. Also sprachlich ein bisschen schwieriger, die ist möglich, die ist plausibel, aber sie ist nicht so zwingend eindeutig, dass ich sagen kann, das ist jetzt die Erklärung, die muss stimmen. Also auch da, valide Hypothese ja, aber ich kann sie nicht nied- und nagelfest belegen. Ich kann nur sagen, es ist möglich. Und damit habe ich zusammenfassend 3 Modelle. Eines sagt, Lukas hat falsch datiert, ansonsten hat er recht. 2 sagen, auch die Datierung stimmt, aber auf unterschiedliche Weise. Und keines davon drängt sich mir unmittelbar als eindeutig stärker auf. Ich habe lang das Übersetzungsmodell favorisiert. Mittlerweile favorisiere ich leicht den Sondergesandten, aber das ändert sich immer wieder auch mal. Und weiter komme ich an der Stelle nicht. Das ist ein Punkt, da habe ich als Historiker eine Schwierigkeit inhaltlich und muss das Ganze mit diesen 3 Möglichkeiten offen lassen und sagen, ich brauche im Idealfall nochmal eine neue Quelle, eine Inschrift, einen dokumentarischen Text, was auch immer, die mir da weiterhilft, die es gerade eben noch nicht gibt. Mit der Offenheit muss ich leben, mit der Offenheit kann ich aber auch leben.
Jetzt nochmal von diesen Datierungsfragen abgesehen, höher auf eine Metaebene gefragt. Sie haben bei den 5 W-Fragen als letzte benannt, warum hat der Autor das geschrieben? Da wäre für mich die Frage, warum hat Lukas diese antike Biografie, wie Sie es benannt haben, geschrieben?
Für Lukas, der Christ war, der Christ geworden ist, vermutlich in jungen, aber nicht allzu jungen Jahren, war das ein ganz entscheidender Punkt. Wo komme ich mit meinem Glauben her? Wo kommt dieser Glaube her? Er schreibt ja auch für einen vornehmen Römer, einen Theophilus, der wird als Kratistos bezeichnet. Das ist der ehrenwerte Theophilus, das ist eine Rangbezeichnung für Römer aus dem Ritterstand, aus einem sehr hohen Stand, dem er auch helfen möchte, den Glauben, in dem er unterwiesen worden ist, besser zu verstehen. Also Lukas möchte verstehen. Er möchte anderen zu verstehen helfen. Und dafür möchte er zurückgehen zu den Anfängen. Und die Anfänge in dem Fall sind die Anfänge Jesu. Und möchte herausfinden und auch kritisch eruieren, was hat denn Jesus gesagt, getan, wie hat er gelebt, wie hat er gewirkt, wie ist er gestorben und auferstanden. Und dann im zweiten Buch, wie geht die Geschichte Jesu weiter in der Apostelgeschichte nach Auferstehung und Erhöhung, als das Wirken des erhöhten Jesus durch seine Gemeinde und durch seine berufenen Apostel in den ersten Jahrzehnten. Und sein Ziel ist Verstehen. Glaube braucht in seinen Augen Verstehen. Natürlich auch dieses Angesprochensein von Gott, aber Verstehen ist für ihn auch eine Kategorie, die braucht es. Und dazu betreibt er geschichtswissenschaftliche, nach antiken Maßstäben Arbeit und biografische Arbeit.
Eine letzte Frage noch an Sie als Geschichtswissenschaftler, aber auch als Christ. Welche Bedeutung hat es denn, dass Weihnachten historisch wahr ist?
Zum einen, historisch wahr ist eine wichtige Einschränkung. Historisch wahr ist nicht gleich Weihnachten, ist wahr im Ganzen. Dazu bräuchte es mehr. Historisch wahr meint nur einen Teilaspekt der Wahrheit von Weihnachten. Dass an Weihnachten Gott selbst Mensch wird, um uns Menschen in unserer Abwendung von Gott nachzugehen und zu sich zurückzurufen. Denken Sie an das Gleichnis vom guten Hirten. Das kann ich historisch nicht greifen. Also ob da Gott wirklich handelt, ist außerhalb der Methoden meiner Wissenschaft, das festzustellen. Zugleich aber ist das der entscheidende Punkt, wenn die Geschichte im Ganzen wahr sein soll. Und das ist eine Art von existenzieller oder Lebenswahrheit, die kann ich nur prüfen, indem ich mich darauf einlasse, indem ich mich daran orientiere und mein Leben darauf baue, auf diese Geschichte, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und das wird sich entweder bewähren oder nicht bewähren im Lebensvollzug. Das ist das eine und das ist mir ganz wichtig. Christsein ist mehr als nur das kognitive Verstehen und das kognitive Nachvollziehen. Das braucht auch diesen existenziellen Aspekt. Und wer immer auch überlegt, was es mit Weihnachten für ihn oder sie auf sich hat, das gehört auch dazu. Zu probieren, auf Grundlage dessen zu leben. Wenn ich jetzt mich beschränke auf die Frage der historischen Wirklichkeit von Weihnachten, dann ist diese historische Wirklichkeit oder Wahrheit, wie gesagt, nicht hinreichend dafür, dass Weihnachten im Ganzen wahr ist, aber es ist in meinen Augen bis zu einem gewissen Grad notwendig. Ganz platt formuliert, wenn Jesus nie geboren wurde und nie gelebt hat, dann ist diese Lebenswahrheit, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und uns Menschen nachgegangen ist, dann kann die nicht stimmen. Also ich brauche dafür diesen Menschen Jesus Christus, damit die theologische Wahrheit irgendwo begründet ist und einen Realitätsbezug hat. Und auch wenn Jesus zwar irgendwie geboren wurde und ich irgendwie nachweisen kann, den hat es schon gegeben, aber eigentlich weiß ich überhaupt nichts über ihn, was er gewollt hat, was er gelehrt hat, was er getan hat, wer er war, dann steht diese Lebenswahrheit, dieses Gott geht uns Menschen nach, indem er Mensch wird und will uns für sich gewinnen, in meinen Augen auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Und das ist nur vorsichtig formuliert. Christlicher Glaube, christliche Theologie brauchen es, dem Leben und Wirken und Wollen Jesu so nah wie möglich zu kommen. Das heißt, die Frage, ob in den Evangelien in der Substanz ein verlässliches, ein tragfähiges Bild von Jesus, seinem Leben, Wirken, Wollen, Sterben, Auferstehen gezeichnet wird, hat in meinen Augen eine hohe Bedeutung für die Theologie. Es geht darum, ob dieser Glaube letztlich einen handfesten Realitätsbezug hat, in der Realität dieser Welt verwurzelt ist. Also Gott wurde Mensch, Deus Incarnatus, das ist eine Aussage nicht nur über Ideen und nicht nur über Taffern, das ist eine Aussage über diese Welt. Von einer anderen Seite aus betrachtet, mit den altprotestantischen Theologen kann ich Glauben als einen Dreiklang von Verstehen, Zustimmung und Vertrauen beschreiben. Nicht immer in der Reihenfolge, das ist wichtig, aber doch mit diesen Aspekten. Vertrauen ist Glaube in der Vollform. Vertrauender Glaube ist das, was mich mit Gott in Beziehung setzt. Das Bekenntnis zum Sola Fide, allein aus Glauben, gehört genau dahin. Und ist das, was hinreichend ist. Aber das heißt nicht, dass Verstehen und Zustimmen komplett unnötig sind. Sondern alles Schritte einmal im Vorfeld des Glaubens, vielleicht auf dem Weg zum Glauben, aber auch als Schritte für den, der schon glaubt, als eine nachdenkende Vergewisserung dessen, was ich da glaube, das, was Lukas für Theophilus vielleicht machen möchte, hat das in meinen Augen hohe Bedeutung. Um zu verstehen und um zustimmen zu können, braucht es etwas, das ich verstehen kann und dem ich zustimmen kann. Und hier ist zentral, was Jesus gesagt hat, getan hat, gelebt hat, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist. Und darum ist die historische Rückfrage in meinen Augen unerlässlich. Die ist nicht alles, die ist nicht hinreichend. Ich brauche tatsächlich noch mehr, aber es ist eine wichtige Vorüberlegung, die ich anstellen muss. Nicht umsonst legt Paulus gerade in 1. Korinther 15 an die Auferstehung. für uns Geschichtswissenschaftler so schwer zu greifen ist, den Maßstab einer bedingten Nachprüfbarkeit an und sagt, es gibt Zeugen und die meisten davon leben noch. Wenn ihr mir nicht glaubt, schickt jemanden dahin und fragt nach und redet mit denen. Und auch im Apostolikum steht im Glaubensbekenntnis nicht umsonst mittendrin plötzlich ein Pontius Pilatus. Das soll zeigen, dass das Sterben Jesu nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann passiert ist, nicht in der Galaxis weit, weit entfernt, vor langer, langer Zeit, sondern ganz konkret in Raum und Zeit, in einem datierbaren Horizont im Damals und im Dort. Und das ist wichtig. Das heißt nicht, dass diese Geschichten über Jesus in den Evangelien alle bis ins letzte Detail zu 1000% perfekt frei von Irrtum oder Fehler sein müssen, damit ich mich Jesus annähern kann. Das bestimmt nicht. Sie haben gemerkt, ich lasse auch gewisse Dinge offen und gewisse Dinge auch in der Offenheit stehen. Aber sie sollten verlässlich genug sein, damit ich sagen kann, in diesen vier Lebensbildern, bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, entdecke ich diesen Jesus, wie er war und wie er ist, unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, auch nicht erschöpfend jeder Biografie vollständig, aber doch angemessen dargestellt, um dann zu sehen, den kann ich kennenlernen und bei dem kann ich fragen, ob der mir tatsächlich etwas zu sagen hat. Das ist wichtig. Und wenn ich den Gedanken der Schrift Inspiration als Christ ernst nehme, dann muss ich sagen, die Bibel, die wir haben, ist die Bibel, von der Gott wollte, dass wir sie haben. Und das heißt auch, er wollte, dass diese vier Lebensbeschreibungen des Wirkens Jesu von antiken Biografen geschrieben worden. Der hat nicht gewartet, bis moderne Biografen nach modernen Maßstäben moderne Geschichte und Biografie schreiben. Das heißt, gewisse für uns heute Unschärfen oder fehlende Präzision in Detailfragen ist damit eingepreist und diese Biografien sind auch von Gott her, wenn Inspiration denn stimmt, und ich glaube, sie stimmt, angemessen genug, genau genug, verlässlich genug, um Menschen zum Glauben zu führen und im Glauben zu erhalten. Und alle Fragen, die dann noch offen bleiben, die ich habe im Gehen mit Jesus, im Leben mit Jesus, werde ich auf einige davon Antworten finden, auf andere vielleicht nicht. Es werden sich für Fragen, die sich beantworten lassen, neue Fragen auftun. Das wird immer so sein. Das heißt, aus dem auch Nachdenken unseres Glaubens werden wir als Christen nie rauskommen. Das freut mich auch, weil ich denke, Nachdenken ist wichtig, auch wenn man schon Christ ist, nicht nur vorher. Aber ich brauche diesen Grund des Nachdenkens und der Grund des Nachdenkens ist, ich habe da etwas, das hat Realitätsbezug. Und das sind diese im Kern, in der Substanz verlässlichen Aussagen über Jesus in den Evangelien. Und mit denen kann ich arbeiten. Lange Antwort, aber vielleicht hat es das ein bisschen verdeutlicht, wo ich zumindest stehe.
Ja, absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interview und hoffe auch ihr und Sie haben viel Neues dazugelernt. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu diesem Podcast haben, dann können Sie uns erreichen über die Homepage des IGOW. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss. Viel Spaß beim Anhören.